Und dann habe ich erstmal angefangen, so, ja, Marathonzeiten zu verbessern.
Nach unten zu korrigieren.
Nach unten zu korrigieren, genau. Das ist mir auch, ich bin dann noch, danach noch 3-mal Marathon gelaufen und ist mir, ich habe sie auch jedes Mal weiter nach unten korrigiert. So.
Geht das so, dass man einfach, man muss nur mehr davon laufen und dann geht das automatisch nach unten?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also es kommt drauf an, von wo du kommst. Ja. So, dann wurde es mir irgendwann langweilig und ich brauche auch irgendwie immer so Challenges. Ich konnte auch nie gut einfach Sport machen, um Sport zu machen. Das fand ich immer doof. Ich habe mich auch früher schon immer wirklich für irgendwelche Halbmarathon-Wettkämpfe angemeldet, nur damit ich einen Grund habe zu trainieren. Und so war das jetzt auch.
Wenn du in 3 Sätzen sagen müsstest, was dich an diesem, und das sage ich jetzt nicht, also bitte nicht falsch verstehen, sondern wirklich, ich möchte es prägnant quasi, in 3 Sätzen sagen müsstest, was dich an diesem Vorhaben reizt, beziehungsweise damals auch gereizt hast, hat, als die Idee aufkam. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es 3 Sätze braucht. Ich glaube einfach, dass es erstmal was ist, was ziemlich unmöglich erscheint im ersten Schritt. Also so ein Ironman ist ja eine, durch meine Lauferei haben mir schon öfter Leute gesagt, du bist ja einer, die muss mal irgendwann einen Ironman machen. Ich habe immer gesagt, das finde ich total bekloppt. So, und der Reiz für mich liegt zum einen in den Disziplinen, die ich noch gar nicht gut kann und zum anderen aber wirklich an der Länge. Und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Hi Björn.
Moin Sandra.
Du hast mir verboten, moin moin zu sagen. Das möchte ich hier gleich mal. Redaktionelle Freiheit ist hier nichts, kann ich euch mal sagen.
Das ist ja kein Verbot gewesen, das ist ein norddeutsches Gesetz. Also wenn ich eins hier gelernt habe, dann nie zweimal nacheinander. Das, also ich habe noch nicht viel gelernt, aber gebürtig.
Ich bin ja Ostfriesin und
Weißer Adler auf weißem Grund, die ostfriesische Flagge.
Ja. Und moin moin sagen wir auch tatsächlich nicht, weil dann quatscht man schon zu viel.
Ja, aber hast ja, also war doch super gerade. War doch ein schöner Einstieg.
Vielen Dank, habe ich lange geübt. Wie geht's dir heute?
Mega. Nach Kaffee, den ich hier schon bekommen habe, Antipasti-Mittagessen und 6 Espresso Martini, sage ich mal, könnte es nicht besser sein. Ne? Eins von den 3 Sachen stimmte nicht. Kann jeder für sich selber überlegen, was davon. Also Kaffee, Antipasti oder Espresso Martini?
Antipasti stimmte nicht.
Nee, genau, warum essen?
Wie ist das in deiner Kurve so? Nach wie viel Espresso Martini wird die Sprache deutlicher und wann wird sie undeutlicher?
Also undeutlich ist sie ja von Haus aus aufgrund meiner sauerländischen Herkunft. Ich bin gar nicht so ein doller Espresso Martini-Trinker, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, ob ich jemals, oh doch, weiß ich. Aber da dieser Tag eh in meinem Gedächtnis nur schwer stattfindet, sage ich mal, abseits dieses Tages habe ich noch nie mehr als 2 getrunken. Und dann ist auch, man kann ja schlecht schlafen danach. Das ist einfach, deswegen, das war schon als, sorry, jetzt steige ich mich rein, ne? Vielleicht merkt man das.
Ja, steige dich ruhig rein, ich finde das ganz interessant.
War schon als Jugendlicher und junger Erwachsener klar, dass man sowas, irgendwas mit Red Bull und so nicht trinkt in Verbindung zu Alkohol. Quatsch, einfach Quatsch. Hast du die ganze Nacht noch mehr von, als du eh schon leiden musst von dem Zeug.
Darf ich dir eine ganz persönliche Frage stellen?
Unbedingt.
Gibt es für dich ein Nicht-Getränk, wovon du, weil wir reden ja hier die ganze Zeit über
auf jeden Fall.
Alles irgendwie gesund und, und wir schlafen alle toll und machen viel Sport und so. Hast du mal, gibt es ein Getränk, was du nie wieder trinken kannst, weil du vielleicht versehentlich mal einen zu viel hattest?
Ja, ich war 16 und es war Batida de Coco. Und es hat dazu geführt, dass mindestens 10 Jahre lang danach nicht mal ein Kokos-Shampoo in meiner Dusche stehen konnte, weil ich den also Bounty, absolute Katastrophe.
Ach krass, so doll.
Genau, also ich habe da eine schwere Allergie erlitten, weil ich da so viel von, es war eine harte Zeit damals im Sauerland. Wir hatten nichts, muss man einfach sagen.
In Ostfriesland auch, gleiche Geschichte, anderes Getränk.
Ich habe keine Ahnung, wie wir jemals noch den Schwung in die eigentliche Folge finden wollen. Aber
das machst du schon.
Toi, toi, toi.
Ich warte einfach.
Nee, genau, aber also das ging wirklich irgendwann nicht. Aber ansonsten sage ich immer ganz laut, ich esse alles und trinke alles. Und das ist auch wirklich so. großer Verfechter von Gurkenwasser. Habe ich schon oft genug, glaube ich, hier in
Ist das deine Podcast. Überleitung jetzt?
Nee, nicht. Es geht heute nicht um Gurkenwasser. Aber oh, stimmt, das muss ich mir aufschreiben, ganz kurz. Da müssen wir auch nochmal auf jeden Fall in Ruhe drüber sprechen. Gibt's ein paar gute neue Studien zu, wie Picklejuice genau Sinn macht. Aber hey, heute soll es um Praxis gehen. Mhm. Kann ich das so sagen?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
So, und zwar vor allen Dingen auch um die praktische Umsetzung und wie man den Weg, wir machen es heute sehr Triathlon-spezifisch, vielleicht auf die Langdistanz findet. Und du hast heute hier den Hauptredeanteil, denn du darfst erzählen, wie du das gemacht hast. Ich bin ja genauso neu in dem Thema noch wie jeder Zuhörer hier, würde ich ja fast sagen. Also ich glaube, ich weiß ein bisschen mehr, wie das so bei dir zustande gekommen ist. Und dann wollen wir uns einfach mal ganz allgemein drüber unterhalten, was so die Anforderungen sind für eine Langdistanz, was man so beachten muss und alles, was so in erdenklicher Form dazugehört. Wann war für dich die Initialzündung, bei der du gesagt hast, das will ich auch mal?
Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, ein gutes Jahr. Also, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte wenn ich mal groß bin, möchte ich gerne eine Langdistanz machen.
Ja.
Also vielleicht kurze Geschichte vorher. Ich komme eigentlich ganz ursprünglich mal aus dem Reitsport. Da mussten wir früher auch schon immer parallel Lauftraining machen. Somit hat mich Lauftraining schon mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet. Bin dann in jungen Jahren, habe ich ein paar Mal Halbmarathon gemacht und dann irgendwann bei irgendeinem netten Mittagessen, da ist, glaube ich, auch irgendwie eine Flasche Weißwein aufgemacht worden oder so, da habe ich mich committed, meinen ersten Marathon zu laufen, den ich selbstständig einfach mir ein Trainingsbuch gekauft. Da gab es irgendwie 3 Trainingspläne, die waren, glaube ich, 14 Wochen. Anfänger, fortgeschritten Profis. Selbstbewusst habe ich gedacht, Anfänger bin ich ja nicht. So bullisch war ich auch nicht, aber habe den fortgeschrittenen Plan mir rausgepickt. 14 Wochen, habe geguckt, okay, welche Wettkämpfe sind in 14 Wochen. Habe mich für die Einsteiger-Variante Marathon von Nizza nach Cannes entschieden, der bei Kilometer 28 richtig Höhenmeter kriegt. Und ja, habe dann aber ganz stumpf, also alleine diesen Trainingsplan 14 Wochen lang, ich glaube 5 oder 6 Mal die Woche stoisch einfach abtrainiert und bin an diesen Marathon gelaufen. So, das war erstmal mein Start in überhaupt irgendwas mit einer längeren Distanz zu machen. Und das fand ich richtig cool. Da habe ich Blut geleckt und dann habe ich erstmal angefangen, so ja, Marathonzeiten zu verbessern.
Nach unten zu korrigieren.
Nach unten zu korrigieren, genau. Das ist mir auch, ich bin dann noch danach noch 3 Mal Marathon gelaufen und ist mir, ich habe sie auch jedes Mal weiter nach unten korrigiert. So.
Geht das so, dass man einfach, man muss nur mehr davon laufen und dann geht das automatisch nach unten?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also es kommt drauf an, von wo du kommst.
Ja. Okay, das hast du gesagt.
Nee, so schlimm war auch der Einstieg nicht. Aber dann wurde es mir irgendwann so, langweilig und ich brauche auch irgendwie immer so Challenges. Ich konnte auch nie gut einfach Sport machen, um Sport zu machen. Das fand ich immer doof. Ich habe mich auch früher schon immer wirklich für irgendwelche Halbmarathon-Wettkämpfe angemeldet, nur damit ich einen Grund habe zu trainieren. Und so war das jetzt auch. Und das war mir, dann dachte ich jetzt aber, ist ja irgendwie, jetzt habe ich das ein paar Mal gemacht. Der Reiz war nicht mehr da. Rennrad gefahren bin ich schon und schwimmen konnte ich eigentlich nicht gut. Also ich habe zwar irgendwann mal früher in der Schulzeit so ein Goldabzeichen gemacht, aber ich konnte wirklich nicht kraulen. Also ich dachte, ich kann es und dann habe ich mir eine Schwimmtrainerin genommen und die hat gesagt, okay, kraul mal eine Bahn, ich guck's mir an. Und dann stand ich in diesem Becken und merkte, shit, ich konnte nicht, also ich konnte gar nicht loskraulen. Also habe ich wirklich bei null dann angefangen, das zu machen. Schon irgendwie im Hinterkopf haben, dass ich irgendwie Triathlon machen will, aber auch jetzt nicht irgendeinen. Ich bin dann zum Ironman in Hamburg und habe mir, also nicht nur, weil ich anfeuern wollte, natürlich auch, aber ich wollte ehrlich gesagt vor allen Dingen wissen, wie sehen so Leute aus, die so einen Ironman machen und habe mir die Läufer angeguckt, weil die haben es ja schon weit geschafft. Und dann war ich total positiv überrascht, dass das eben nicht alles nur die Anfang, Mitte 20-jährigen Hardcore-Durchtrainierten waren, sondern auch relativ viele, ja ganz positiv formuliert, normale Leute. Und dann dachte ich, cool, wenn ihr das alle könnt, dann kann ich das doch bestimmt auch. So. Und dann habe ich irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht und habe mir Habe mir ein ordentliches Fahrrad, also ich hatte schon ein Rennrad, aber habe mir auch, also ich habe richtig Nägel mit Köpfen gemacht und habe mir dann ein Triathlon-Fahrrad geholt, einen Coach dazu besorgt und ja, bin dann ins Training gestartet.
Und für alle die, die aus einer Disziplin kommen und drei machen wollen, beschreib nochmal dein Einstiegslevel Schwimmen. Also du hast gerade schon gesagt, Kraulschwimmen,
eher geht's.
Okay, gut, das war sehr deutlich, aber wie häufig bist du vorher schwimmen gewesen, seit deinem Goldabzeichen bis hin zur Entscheidung, ich nehme mir einen Schwimmcoach und lerne kraulen?
Gar nicht quasi. Also wenn ich wirklich musste, ich gehe wirklich nicht gerne ins Wasser. Für mich ist auch so, ich habe zwei Kinder und im Urlaub ist für mich wirklich nicht der schönste Moment, wenn ich irgendwie ins Wasser muss. Mhm. Also es war eine echte, aber auch das hat mich ehrlicherweise gereizt, dass es nämlich nicht so ein Ding war, wo ich sagte, da habe ich total Bock drauf. Mhm. Eher, dass ich wusste, ich kann das wirklich gar nicht, aber es hat mich total gereizt, das zu lernen.
Ja. Und Radfahren, du hast gesagt, du bist schon Rad gefahren vorher. Von welchem Level bist du da gekommen?
Ja, halt auch echt mies. Also ich mochte auch Radfahren nie, wenn wir ehrlich sind. Ich dachte irgendwann mal, also ich fand schon Radfahren wirklich zur Arbeit 2 Kilometer immer furchtbar, aber ich hatte auch so ein altes, rumpeliges Hollandrad, wo es in den Beinen wehtut. Und dann habe ich mir das irgendwann mal so erschlossen, dass ich dachte, naja, vielleicht mag ich einfach nur fahren mit diesem Rad nicht. Ich mag ja gerne so lange Strecken. Mhm. Mir müsste ja theoretisch Rennradfahren Spaß machen, wenn das Rad halt leichter ist und so. Und dann habe ich mir, einfach hier in Hamburg mal bei einem guten Radverleih ein ordentliches Liv-Carbon-Rennrad gemietet und bin dann mit Leuten zusammen dann einfach mal erste Touren gefahren und musste dann mir eingestehen, das macht mir Spaß.
Super. Und dann hast du dir den Ironman in Hamburg angeguckt. Mhm. Bis zum Absenden der Anmeldung. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Sonntag, ich würde jetzt sagen grob 17 Uhr, bis dahin hast du ungefähr zugeschaut, ganz grob. Und Zeit bis zur Anmeldung dann?
Also ich hatte mich noch nicht, war nicht ganz so größenwahnsinnig, mich direkt für den Ironman anzumelden.
Okay.
Ich hab mich erstmal beraten mit meinem lieben Freund Jan Silbersen.
Liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße an dieser Stelle, den ich gefragt habe, was er denn so glaubt, was realistisch ist, wie viel Vorbereitung ich brauche. Und
was hat er beim Thema Schwimmen gesagt? Würde mich interessieren.
Das hat er witzig, das hat er gar nicht so explizit gesagt. Er meinte nur so, ach, du kannst ja schon Marathon laufen. Das ist nicht so wild, meinte er, du kriegst das schon hin, mach mal irgendwie gezielt hier 10 Monate und so. Ja, dann habe ich mir aber, war mir schon klar, dass ich irgendwie einen Coach brauche und liebe Grüße an Jean an dieser Stelle. Und Jean konnte mich zur Vernunft überreden, dass wir mal erstmal mit einer Mitteldistanz in diesem Jahr starten. Und ja, das klang auch für mich sinnvoll und also ungerne, aber habe ich mich dann drauf eingelassen. So, und das ist im Prinzip jetzt auch der nächste Schritt. Also ich habe letztes Jahr dann noch einmal kurze Sprintdistanz gemacht, um einmal überhaupt so zu sehen, wie fühlt sich das überhaupt an, auch so mit diesen zwei Wechseln und so. Und mir war aber klar, dass ich auch so vom Kopf her wirklich einfach Bock auf längere Distanzen habe und deswegen jetzt nicht gesagt habe, ich mache jetzt erstmal 20 Kurz- oder Olympische, sondern das sollte dann irgendwie schon der nächste Schritt sein.
Und ich fasse mal so ein bisschen zusammen für die Leute da draußen. Also wir reden jetzt davon, du hast letztes Jahr Hamburg geguckt, 2024, hast dich 25 für 2 Mitteldistanzen angemeldet.
Ja.
Und perspektivisch wäre das Ziel, 26 oder 27 eine Langdistanz zu machen. So war richtig, ne?
Genau, das war so die Vorstellung.
Super. Wenn du in 3 Sätzen sagen müsstest, was dich an diesem, und das sage ich jetzt nicht, also bitte nicht falsch verstehen, sondern wirklich, ich möchte es prägnant quasi, in 3 Sätzen sagen müsstest, was dich an diesem Vorhaben reizt, beziehungsweise damals auch gereizt hat, als die Idee aufkam, wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es 3 Sätze braucht. Ich glaube einfach, dass es erstmal was ist, was ziemlich unmöglich erscheint im ersten Schritt. Also so ein Ironman ist ja, ich habe immer, also durch meine Lauferei haben mir schon öfter Leute gesagt, du bist ja einer, die muss mal irgendwann einen Ironman machen. Ich habe immer gesagt, das finde ich total bekloppt. Mhm. So, und der Reiz für mich liegt zum einen in den Disziplinen, die ich noch gar nicht gut kann, und zum anderen aber wirklich an der Länge.
Mhm. Kleine Randnotiz, ich schmeiß kurz ein, aber vergessen immer noch viele, also wir kommen jetzt alle aus der Bubble und da ist das irgendwie so täglich Brot, dass man irgendwie eine Langdistanz macht. Wenn man sich das so in der Gesamtpopulation anguckt, dann ist es schon noch selten. Also ich finde, das vergisst man manchmal, ne? Und auch so.
Es läuft ja noch nicht mal jeder Marathon, habe ich gehört.
Ja, danke, ja, genau, ja, nein, wirklich nicht. Also, könnte ich mir so viele schönere Sachen vorstellen. Aber finde ich immer noch mal wichtig, auch so für jeden, der neu ist oder der jetzt vielleicht hier auch, wir haben wahnsinnig viele neue Hörer hier in diesem Podcast und da werden eine Menge bei sein, die auch noch anfangen mit dem Sport. Und ich finde es immer noch mal wichtig zu erklären, dass nicht alles immer am Ende des Tages Langdistanz auch sein muss, ne? Und dass man da ja vielleicht auch erstmal reinschnuppern darf und so weiter. Und man muss sich nicht unbedingt getrieben fühlen davon, dass das eines so der bestimmendsten Themen ist, die man so bespricht dann auch, sondern gibt super coole Alternativen an Rennen, die man machen kann, die richtig Spaß machen können und so weiter. Und dann kann man sich daran tasten. Super.
Ja, und das Vorhaben, also ich habe das ja auch noch alles nicht gemacht, das dürfen wir auch nicht, ich bin ja auch noch echt auf dem Weg und auch da gibt es ja nicht wenig Hürden so. Also das eine ist ja auch, ne, man hat dann, fängt dann irgendwie an und bespricht dann so, wie viel kannst du dann so machen. Und dann, wir haben jetzt angefangen mit irgendwie 10 Stunden Training die Woche und da kann ich mal sagen, dass, ich meine, Marathonvorbereitung habe ich in guten Wochen so 5 Einheiten vielleicht gehabt. Das heißt, das waren meistens, waren das eigentlich 4 kürzere und vielleicht eine längere. Mhm. Aber es ist halt einfach ein ganz anderes Pensum gewesen. Und alleine diese olle Schwimmerei, also ich bin immer noch, ist jetzt immer noch nicht meine größte Leidenschaft, aber allein das nimmt ja so wahnsinnig viel Zeit auch in Anspruch. Und ja, und das alles unter einen Hut zu kriegen und auch, da kommt auch ganz oft echt Leben dazwischen oder der Körper, der irgendwas doof findet oder so. Also es ist, ist jetzt ja alles andere als ein Selbstläufer.
Und quasi sinngemäß von der Idee, von der Entstehung der Idee. So, du hast den Gedanken, du guckst beim Ironman zu, siehst, was die anderen Leute da so machen, findest die Idee gut. Wenn du dir dann das Ziel anschaust, ne, 3,8 Kilometer schwimmen, klar, Freiwasser, vermutlich kraulend, 180 Kilometer Radfahren auf einem Zeitfahrrad, Marathon laufen. Wo würdest du sagen, hätten so die größten oder liegen so die größten Hürden für dich? Wo würdest du sagen, fühlst du dich vielleicht sogar noch am ehesten von weg aktuell?
Also ich glaube, per se würde ich sagen, schwimmen. Aber irgendwie auch nicht, weil das, glaube ich, das kriegt man, also klar, es ist lang, aber das würde ich irgendwie hinkriegen. Ich habe neulich bei einer 90 Kilometer Radeinheit gedacht, boah ey, und das ist jetzt doppelt so lang. Also den Lauf hinten raus, auch wenn man schon ganz, ganz viel Vorbelastung hat, den kann ich mir noch am ehesten irgendwie vorstellen. Aber ich glaube fast diese Radeinheit, also gar nicht so, dass ich denke, oh Gott, das kann ich nicht schaffen. Also die stelle ich mir mental total anstrengend vor. Weil ich mir auch von der Strecke her, jetzt wenn wir jetzt den Hamburger Ironman nehmen, ja, ist ja auch sehr
schnell.
Norddeutsch.
Schnell.
Ja.
Schnell. Ja. Ich wollte kurz was Positives sagen.
Ja,
aber
sehr, also genau, schnell.
Ja.
Wenn der Wind richtig steht.
Ja, das auch. Naja, aber also ist ja auch eine schöne Strecke. Ich finde die, also ich verstehe das total, das ist ja auch so Fluch und Segen, ne? Die viele finden die zu Recht langweilig. Aber die hat auch was für sich, finde ich. Also ist auch toll, dass man da irgendwie dann ja doch relativ alleine unterwegs ist für gewöhnlich. Also jetzt nicht im Rennen selber, aber so im Training ist da ja jetzt nicht unbedingt viel los, draußen am Deich. Ich finde es eigentlich immer, oder ich fand es früher immer, als ich noch auf der anderen Seite der Alster quasi gewohnt habe, bin ich da immer rausgefahren. Und das fand ich eigentlich auch irgendwie immer gut. Das hatte was Stumpfes auch. Und manchmal finde ich stumpf auch angenehm.
Ich mag das auch, ich fahre da auch ganz viel.
Was ist die längste Distanz, die du seither im Schwimmen geschwommen bist im Training? Ganz grob.
Also Am Stück oder mit?
Ja, ruhig mit irgendwie ein paar Unterbrechungen und so, so wie man halt schwimmt. Also du schwimmst ja jetzt nicht, keine Ahnung, 3 Kilometer am Stück für gewöhnlich.
Nee, genau, aber so 3 Kilometer ungefähr.
Ja, also 3 Kilometer schwimmen, 3,8 Kilometer schwimmen in einem Rennen. Da ist die Lücke ja schon relativ klein, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also das war halt eine Einheit mit unterschiedlichen Scheiben so, ne? Aber ja, genau.
Ja, und ich meine, da hast du vielleicht noch irgendwie Intensitäten und so weiter dabei gehabt. Das ist ja irgendwas, was du, also klar, im Rennen hast du auch eine Intensität dabei, aber das kann man ja auch relativ moderat schwimmen. Ja.
Ja.
Was ist so die längste Radeinheit, die du gefahren bist, bevor du dich angemeldet hast? Oder bevor du den Entschluss gefasst hast, sagen wir mal so, Anmeldung war ja was anderes.
Ich glaube so um die 100 Kilometer.
Okay,
ja.
Aber das ist ja auch schon mal, also dann hast du ja schon mal eine ganz gute Erfahrung gesammelt. Auf dem Rennrad dann?
Ja, auf dem Rennrad, genau.
Mhm. Sehr gut. Und jetzt hast du gesagt, mentale Belastung beim Radfahren, weil du dir vorstellen kannst, dass du dich da in Gedanken verlierst, weil du, keine Ahnung, keinen Bock drauf hast auf Kilometer 120, wenn es irgendwann zäh wird.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube einfach, weil es so, ich kann es mir, jetzt bin ich einfach noch nicht so lange Rad gefahren, kann man ja mal machen, aber ich finde es halt, das war nur so ein Gedanke, den ich hatte eben nach den 90, dass ich, doppelt so viel ist ja einfach schon sehr lang. Also klar, keine Überraschung hier an der Stelle, ne? Aber du fragtest ja gerade so, was stelle ich mir vor? Ich glaube, das stelle ich mir als die zähesten Part vor, so muss ich es eigentlich eher sagen.
Mhm.
Und klar, das Laufen kann natürlich auch nochmal wehtun hinten dran. Und das ist ja auch, bei vielen so. Aber da kann ich mich irgendwie noch am besten hineinversetzen.
Mhm.
Aber natürlich habe ich das auch noch nie gemacht mit der Belastung davor. Also ja, das.
Und gibt es irgendwas Bestimmtes, woran du denkst, wenn du ans Radfahren denkst? Also, oder anders, hast du schon mal, wenn du jetzt im Training mal ein bisschen länger gefahren bist, müssen jetzt natürlich keine 180 Kilometer gewesen sein, aber so, ich sag mal, irgendwas, wenn es so zäher wird, ab Kilometer 70, 80, finde ich, ist ja schon mal so. Wenn wir das umrechnen, dann sind wir mal ganz locker auf jeden Fall schon mal 2,5 Stunden gefahren.
Mhm.
Ganz grob. Und ich finde das immer so, also so geht es mir zumindest, so ein Bereich, wo du dann sagen kannst, naja, so 2, 2,5 Stunden, das kriegt man weggemacht. So. Aber wenn es so Richtung 3,5, 4 geht, ist ja schon länger. Was sind so die Gedanken, die du hast beim Radfahren, wenn du 3,5, 4 Stunden Rad fährst?
Ich höre ehrlicherweise selbstverständlich im Transparenzmodus immer Musik beim Fahrradfahren.
Mhm.
Aber ganz unterschiedlich. Also ich kam da noch gar nicht an so ein, also auch wenn ich gesagt habe, ich finde es irgendwie schwierig, mir das Doppelte vorzustellen.
Mhm.
Ich war noch gar nicht in so einer Situation, dass ich dachte, es fällt mir jetzt schwer, das irgendwie zu Ende zu fahren oder so. Und ich finde es eigentlich auch immer eine ganz gute Zeit, um über alles Mögliche nachzudenken, von bis. Ich könnte zum Beispiel beim Laufen, könnte ich nie Podcasts hören. Da brauche ich immer eher irgendwie so ein bisschen Wumms auf den Ohren. Beim Rennradfahren, das ist was anderes. Da könnte ich auch, weil das gleichmäßiger irgendwie noch sich anfühlt, da könnte ich durchaus, glaube ich, auch mir die Zeit vertreiben, Podcasts zu hören. Aber ich glaube, das, was ich mir dann so zäh vorstelle, das machst du natürlich nicht im Rennen, dann 180 Kilometer ohne irgendwas auf den Ohren natürlich, das stelle ich mir auch nochmal anders vor, als mit irgendwie so ein bisschen leisem Entertainment im Hintergrund.
Als du die Idee gehabt hast, wenn du da jetzt heute dran denkst, also jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen, schon roundabout ein Jahr, sagen wir jetzt mal.
Ja, genau.
Als du da die ersten Male dran gedacht hast, wie hat er so, oder hast du eine Zielsetzung gehabt für die erste Teilnahme und hat die sich verändert im Laufe des Jahres oder ist sie immer noch gleich geblieben?
Zielsetzung im Sinne von Zeit oder so? Nee, überhaupt nicht, weil es einfach so so sehr am Anfang war, dass ich wirklich null eine Einschätzung irgendwie hatte. Die einzige Zielsetzung, die ich hatte, war, nächstes Jahr eine Langdistanz zu machen. Das hat sich verändert, weil ich einfach merke, wie schwierig, also auch ganz ehrlich, wie schwierig das ist, das manchmal alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und was ich gerade schon sagte, ne, nicht nur zeitlich, sondern manchmal halt auch so Sachen, so Stress mit dem Immunsystem und dann, dann musst du hier wieder was schieben und dann geht da wieder irgendwas nicht. Und jetzt im Moment trainiere ich ja nur in Anführungsstrichen für eine Mitteldistanz. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie sehr ich das Pensum dann hochschrauben müsste für die Langdistanz, da habe ich schon Respekt vor. Deswegen bin ich da also auch total, ja, ich hab da einfach echt Respekt vor und ich hoffe, dass ich dieses Jahr erstmal heile durch die Mitteldistanz komme und da werde ich, glaube ich, schon sehr stolz sein und mich sehr darüber freuen und da ich ja noch auch, was Zeiten anbelangt und so, ne, noch gar keinen Vergleich irgendwie habe, das ist ja auch manchmal was Gutes. Also jetzt anders als beim Marathon, wo ich sage, mein Ziel wäre immer, das immer irgendwie eine Bestzeit zu laufen, was natürlich auch nicht mehr geht. Aber hier habe ich jetzt ja einfach noch, jetzt könnte ich so ganz grob anpeilen, was so meine Zeiten wären. Aber es ist einfach ja irgendwie auch schön, das gar nicht so genau jetzt planen zu können oder sich da so einen Stress zu machen, sondern ich fände es erstmal richtig cool, es überhaupt zu schaffen.
Super. Als du angefangen hast dann quasi mit Triathlon-Training, so sage ich es jetzt mal sehr allgemein.
Ja.
Wie hat so eine klassische Trainingswoche ausgesehen? Gab es die schon da zu der Zeit? Also hast du schon irgendwie eine Struktur darin gehabt oder hast du erstmal einfach...
Bevor ich einen Coach hatte?
Ja.
Nö. Ich habe wirklich, also ich hatte, also gelaufen bin ich immer irgendwie, Rad gefahren echt selten, also opportunitätsgetrieben mal irgendwie, wenn sich was ergab, mal mit Freunden, Nachbarn, wie auch immer, am Wochenende mal irgendwie eine Runde an Deich, aber ich bin nie strukturiert irgendwie Rad gefahren und auch keine Intervalle oder irgendwas. Also ich habe das wirklich, habe einfach alles auf einmal von null aufgesetzt, sowohl Equipment als auch Coach. Ich hatte dann nur mit Schwimmen, das war das Einzige, wo ich schon mal im Vorfeld angefangen hatte, ein paar Einzeleinheiten zu machen, um mich irgendwie von, also wirklich eine Vollkatastrophe. Ich fand es auch wirklich frustrierend, weil ich mich für sehr talentbefreit, ich habe mich als sehr talentbefreit empfunden, was Schwimmen anbelangt, weil ich bin schon ein ehrgeiziger Typ so und will dann auch mal umsetzen. Und als da meine Trainerin dann sagte, keine Ahnung, mach mal so und so. Und ich habe das dann gemacht und dachte, oh ja, das war jetzt irgendwie super. Und dann schwimme ich so die Bahn zu Ende und bin schon bereit, mir mein Lob abzuholen. Und die sagt dann, nee, so nicht. Okay. Ja, blöd. Das fand ich total doof. Aber es ist dann irgendwann besser geworden.
Die ersten Male, die du schwimmen warst, ohne Schwimmcoach, du bist in die Alterschwimmhalle gegangen und hast einfach losgelegt.
Ich hab gar nicht losgelegt ohne Schwimmcoach.
Ich wusste. Deine erste Schwimmeinheit ist unter Anleitung gewesen, kann man das sagen?
Ja.
Okay.
Keine halben Sachen. Ich habe gesagt, jetzt.
Nee, ja, alles
mach
gut.
Mach ich das.
Ja, sehr gut. Und, wie war die Lernkurve beim Kraulschwimmen im Speziellen? Also was würdest du sagen, wie schnell du, oder hast du schon gelernt und wenn ja, wie schnell?
Das ging dann ziemlich schnell. Also ich bin dann parallel in einen Triathlonverein eingetreten und habe dann...
sag mal, in welchen hier in Hamburg, damit wir die Hälfte unserer Hörer verlieren?
Kaifu Tri-Team.
Ah, okay. Genau. Ich dachte, das wäre jetzt hier entweder oder Großen.
Ich habe mir ein kleines, feines, tolles Team gesucht und das war total super, weil das war dann im Juli oder August letztes Jahr bin ich dann da gewesen und hatte auch schon mein Neo und da haben wir dann draußen im 50-Meter-Becken, es war saukalt, habe ich dann meine ersten Schwimmversuche mit dem Neo gemacht und bei mir hat es, wenn es hieß, also nur, dass ihr wisst, wie schlecht ich war oder von welchem Niveau ich kam, wenn es hieß, so schwimmt euch mal 300 Meter ein, da habe ich kurz nervös, hysterisch gelacht. 300 Meter einschwimmen? Ich war ja froh. Also ich hatte immer das Gefühl, nach einer 50er-Bahn brauche ich danach echt ein Sauerstoffzelt, weil ich so aus der Puste war. Und das hat aber, und das war richtig cool, es hat so auch mit dieser Truppe dann, die waren erstmal alle auch sehr nett, es waren alles echt so gefühlt so Triathlon-Maschinen und ich. Und für mich sah es so aus, als wären das alles so mega gute Schwimmer, sind sie natürlich auch. Und die waren aber alle auch sehr nett und haben mir gute Tipps gegeben und so. Und dann nach so drei, vier Mal hatte ich habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo ich merkte, das hat Klick gemacht. Und auf einmal habe ich eine Ruhe im Schwimmen gefunden und einen Rhythmus und habe gelernt, ich glaube, das machen wahrscheinlich viele am Anfang, vielleicht auch gerade Läufer, so mit den Beinen, sonst immer viel zu viel gemacht und viel zu viel Energie im Wasser verbraten. Und auf einmal habe ich für mich so eine Ruhe und einen Rhythmus gefunden. Und auf einmal ging das. Und auf einmal konnte ich ohne Schnappatmung wirklich Bahnen einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und da, ab dem Moment, hat es auch ein ganz kleines bisschen angefangen, mir Spaß zu machen.
Und du hast gesagt, das dritte oder bei der dritten oder vierten Einheit dann, die du overall geschwommen bist?
Nee, in der Truppe. Also ich hatte parallel mein 1:1, genau.
Ja. Ja. Okay, verstanden.
Genau. Und habe dann auch nochmal, separaten Kraulkurs gemacht und dann nochmal mit einem anderen, also ich habe jetzt mittlerweile nochmal mit jemandem anderen. Also es ist ja auch super. Ich habe auch jetzt neulich im Urlaub irgendwie, passte das, da war zufällig ein super Schwimmer, der eigentlich als Ferienjob Kindern Unterricht gegeben hat. Mit dem habe ich dann nochmal ein paar Einheiten gemacht und so. Und jetzt weiß ich mittlerweile auch so, wo meine Schwachstellen sind. Also gibt es noch sau viele. Aber ich weiß es jetzt und jetzt kann ich aber auch vernünftig Trainingsschwimmen und kann auch mittlerweile wenn ich dann weiß, in was für einem Bereich ich schwimmen soll, so dass, da kriege ich auch manchmal schon durchaus mal Lob von meinem Coach, der sagt, das sieht ja schon so langsam nach was aus.
Ja. Wenn du dich an dein Schwimmerlernen zurückerinnerst, beziehungsweise die ersten Stunden, was war das wichtigste erste Learning, was du gehabt hast beim Schwimmen?
Eigentlich zwei Sachen. Aber das Allerwichtigste war die Kopfhaltung und den Kopf einfach viel weiter nach unten zu gucken und nicht irgendwie so schräg nach vorne. Weil wenn man das einmal verstanden hat, was das mit der Stabilität macht im Wasser, also das hat für mich war das eine Riesending. Und das andere war, du schwimmst nicht besser oder schneller, wenn du da hektisch irgendwie bist, sondern eine Ruhe zu haben und eher mehr zu gleiten und sich lang zu machen. Aber vor allen Dingen, also wenn du so nach der Sache am Anfang war wirklich so dieses, die Kopfhaltung und die Beine ruhiger zu halten. Die Beine wirklich nur als Stabilisator anzuerkennen. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel ausgemacht.
Und jetzt bleiben wir noch kurz bei der Ruhe beim Schwimmen. Du hast gesagt, die Beine machen eine Menge aus. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, die dir einfallen, die wichtig gewesen sind, um diese Stabilität da reinzubekommen? Und die Ruhe da reinzubekommen?
Ja, ich glaube, also das Gleiten tatsächlich auch, also sich wirklich lang zu machen und nicht zu schnell wieder mit dem nächsten Zug anzufangen. Atmung natürlich auch, das hat auch einen Riesenunterschied gemacht. Am Anfang habe ich einfach darum war ich glaube ich auch immer außer Atem, weil ich einfach nicht genug Luft bekommen habe beim Einatmen, vielleicht auch nicht genug ausgeatmet habe, dadurch wiederum nicht genug eingeatmet. Also ich glaube, das war dieses Außeratemgefühl kam sicherlich auch daher. Und dann natürlich eine der wichtigsten Sachen, der hohe Ellenbogen, der am Anfang sah es ja auch einfach wirklich ganz, ganz schlimm, katastrophal aus, was ich da gemacht habe. Das hatte mit Kraulen sehr wenig zu tun.
Also als ich schwimmen gelernt habe, mir ging es wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ich habe gedacht, ich könnte es ein bisschen, ich musste es mal machen bin natürlich früher als Kind geschwommen, aber nie im Verein oder irgendwas, sondern nur in der Freizeit. Und musste die Eignungsprüfung damals machen an der Sporthochschule in 2007. Ja, 7 ist es gewesen. Und da musste man ja auch zyklisch wie azyklisch schwimmen. Also man musste Brust schwimmen können und kraulen können quasi. Oder Rückenschwimmen und Delfin, aber ich habe mich dann doch eher für Brust und Kraulen entschieden.
Das Schlimmste.
Da habe ich echt viel für trainiert, weil ich so gedacht, also weil die Anforderung jetzt auch nicht ganz klein war, ich kriege es nicht mehr auf die Kette, was man schwimmen musste. Ich glaube 200 Meter in, aber ich weiß auch gar nicht, ob es 200 oder 400 waren, also ich bin weit weg davon. Und dann dachte ich so, ich könnte das irgendwie ganz okay und dann habe ich das nochmal richtig gelernt. Zweiten Semester hatten wir Schwimmen. Und das Erste und Wichtigste, was ich gelernt habe, war Atmen. Also es war wirklich so, dass da denke ich heute noch dran. Und also das würde ich jedem Einsteiger empfehlen, der lernt zu kraulen. Und so habe ich es gelernt, wirklich, sich an den Beckenrand zu stellen und unterzutauchen und durch die Nase auszuatmen und hochzukommen und durch den Mund wieder einzuatmen. Und erstaunlicherweise, das klappt zum Beispiel auch bei den Kiddies super. Also wenn ich mit denen im Schwimmbad bin, ist das Erste, was ich versuche, denen zu erklären, dass die so ausatmen und so wieder einatmen und da einen Rhythmus halt reinbekommen. Mhm. Und wenn du das erstmal einmal hast, dann geht das mit so vielen Faktoren einher, genau das, wie du das gerade beschrieben hast. Dann kommt da eine Regelmäßigkeit rein, dann ist da auch nichts mehr mit Schnappatmung, sondern man hat das Gefühl, dass man das unter Kontrolle hat. Dann kann man irgendwann auch mal eine Atmung aussetzen, weil man jetzt, keine Ahnung, dann doch ein bisschen Wasser im Mund hat oder wie auch immer, aber dann setzt man den einfach aus und weiß, okay, alles klar, der nächste kommt jetzt gleich. Mhm. Also alles entspannt, man muss dann nicht hektisch werden. Ne? Und Kopfhaltung hat ja ganz viel damit zu tun. Wenn ich jetzt nach vorne gucke und versuche da irgendwie zu atmen hier über den Hebel, ist halt viel weniger zu erreichen, als wenn ich das sauber zur Seite mache, weil ich vorher sinnvoll nach unten geguckt habe. Also von daher, das so, finde ich, also das Wichtigste. Schlimm fand ich damals, ich weiß noch, dass wir eine Stunde so eine Videoanalyse gemacht haben, weil es war, gab es an der Spur so ein Becken, ein Sprungbecken quasi, wo du ein Fenster an der Seite hattest, wo du dann eigentlich gucken konntest, wie du ins Wasser eintauchst und sowas halt vom Sprungturm aus. Und dann halt eine Videoanalyse, wie das unter Wasser aussieht. Und das ist dann schon, das, also sagen wir es mal positiv, aber das kann helfen, wenn man sich das selber mal angeschaut hat, wie man da so im Wasser sich bewegt. Ne? Also ich glaube, muss jetzt nicht jeder unbedingt gemacht haben und am Ende muss es jetzt auch nicht grazil aussehen, aber ja.
So. Nee, aber überhaupt, dass man mal sieht, was unter Wasser passiert. Das hatte ich auch, Schwimmcoach, den ich da im Urlaub hatte, der sagte auch, oh Mensch, eigentlich sieht das gut aus, du hast eine super Wasserlage. Er hat sogar, war ich sehr stolz, meine Armhaltung als Beispiel seinen Schülern gezeigt, dass es gut aussieht. Fand ich total super. Sag ich, ja, das freut mich, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was ich unter Wasser mache. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass ich nämlich gar kein Gefühl unter Wasser habe. Es ist schön, wenn meine Lage gut ist und Ellenbogen hoch und alles toll. Aber unter Wasser hatte ich das Gefühl, ich habe da keinen vernünftigen Zug drin. So. Und dann hat der was gemacht, was bisher auch noch keiner gemacht hat. Der ist dann freundlicherweise mal mit ins Wasser gegangen und hat einfach mal sich das Unterwasser angeguckt, was ich da eigentlich mache. Und dann haben wir wirklich, es war mega gut, 3 Tage hintereinander vernünftig an meinem Armzug trainiert, sodass ich auch wirklich ein gutes Gefühl danach hatte und merkte, ah, guck mal, und so schiebt man das Wasser auch weg und einfach das Gefühl dafür zu haben. Dann musste ich mir noch dann habe ich mir was Doofes angewöhnt, dass ich immer 2er Atmung nach rechts mache. Habe ich jetzt gelernt, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn von rechts die Welle irgendwie kommt im Freiwasser. Mhm. Dann da arbeite ich jetzt gerade dran, dass ich zumindest 3er Atmung ab und zu mache. Also, weil auch da fühlte sich immer, wenn ich nach links geatmet habe, habe ich immer das Gefühl, so wie mit links schreiben für mich, ich sauf ab. Ja, wirklich. Also das Gefühl, ich verliere komplett die Stabilität und es klappt irgendwie nicht und es fühlt sich furchtbar an. Mhm. Aber umso mehr muss man ja auch in solche Themen rein. Mhm. Aber gibt es viele aus deiner Erfahrung, gibt es viele, die sich so eine Schokoladenseite angewöhnt haben oder eigentlich, wenn es geht, irgendwie immer nur zu einer Seite atmen?
Ich mache immer nur zu einer. Also, weil das wirklich ist, mir ist das zu anstrengend, mich da umzugewöhnen für die paar Male. Mhm. Im Training ist es schnutzpiep egal, weil da ist nichts mit, neben dir ist jetzt irgendwie großartig Tohu Wabohu, weswegen du in die andere Richtung atmen solltest. Ich fühle mich da wahnsinnig viel sicherer. Und dann aber gerne auch, also wenn es locker ist, geht auch 4er Zug quasi, also 4er Atmung. Und dann ist fein. Und dann fühle ich mich da auf meinem sehr fragilen, labilen Level, auf dem ich mich befinde, wenn ich dann mal ins Wasser gehe, durchaus deutlich wohler, als dass ich jetzt da versuche, irgendwie wechselseitig zu atmen. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt ernsthaft trainieren würde und man auch ein bisschen fitter wäre und nicht sofort irgendwie an Ökonomie verlieren würde, wenn man mal gerade irgendwie den ersten Kilometer geschwommen ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch schnell reinbekommt. Das ist, wenn du die Ruhe irgendwann hast, so wie du es beschrieben hast gerade, dass das nicht so wild ist. Und dann geht es, glaube ich, aber im Moment wäre es mir so Schritt 17, erstmal einfach schwimmen. Trainier mal erstmal sinnvoll, Björn, und dann können wir uns darüber unterhalten, wie man das dann irgendwann optimieren kann. Ja. Dann ist gut. Ja. Ich finde aber ein ganz wichtiger Punkt, nach dem du gesagt hast, den will ich noch ergänzen. Gleiches Spiel, so für, für alle Anfänger, das klingt immer so ein bisschen, und jetzt verstehe mich nicht falsch, aber klingt immer so ein bisschen drüber vielleicht sogar schon, wenn man sagt, nee, da brauche ich einen Schwimmcoach irgendwie, damit fange ich an. Aber ich sage auch immer, dass gerade diese Draufsicht irgendwas ist, was halt extrem wichtig ist, weil du kommst halt beim Schwimmen ganz viel über die, was auch immer das jetzt heißen mag, aber über die Technik, die dann wieder deine Wasserlage beeinflusst und so weiter und so fort. Und wenn du das nie gesehen hast und selbst wenn du es siehst, weißt du ja nicht, wie du die Didaktik wählst, um es anders zu machen. Also du kannst dann vielleicht sagen, okay, bei, keine Ahnung, wem auch immer, vorne im Wasser sieht das halt anders aus, wenn der beim Triathlon unterwegs ist. Aber warum das jetzt so ist, keine Ahnung. Und deswegen finde ich auch da, muss ich echt immer sagen, glaube ich, dass so der Effekt, den du haben kannst, wenn du jemanden hast, der da mal drauf schaut und sagt in didaktischer Sinnhaftigkeit, jetzt machen wir mal dies, das und jenes und beim nächsten Mal dann jenes, dieses und solches, dass das einen richtig guten Effekt haben kann. Und das heißt dann auch nicht, dass da immer jemand stehen muss oder sowas. Und klar, es können sich auch Fehler einschleichen. Manchmal wird mir auch zu viel Bohai darum gemacht, weil so, ich habe immer so das Gefühl, man muss dann auch irgendwie den Fehler suchen unbedingt, damit man irgendwie was jetzt gerade zu meckern haben kann und so weiter. Aber ich finde jemanden, der, es muss auch gar kein Schwimmcoach sein, sondern einfach nur jemand, der das vielleicht dann im Zweifel auch didaktisch sinnvoll erklären kann. Und dafür muss man aber eine gewisse Fähigkeit und Fertigkeit in dieser Sportart haben, weil ja, es ist halt nicht ganz so klar, was man jetzt tut, um den Kopf irgendwie sinnvoll ins Wasser zu bekommen zum Beispiel, ne? Und wie man das auch so sinnvoll einschleift und schleicht, dass das ja, dass das dann halt auch Bestand hat und nicht irgendwie sofort wieder vergessen.
Ich bin auch gespannt. Also ich hatte ja, wie gesagt, letztes Jahr einmal dann in Hamburg so eine Sprintdistanz gemacht und da war ich auch wirklich im Schwimmen noch so völlig am Anfang. Das war aber auch, also das war ganz gut, das mal gemacht zu haben, weil A, Freiwasserschwimmen ist ja mal eine völlig andere Nummer.
Voll.
Also Tümpelwasser, du siehst nichts. So, dann haben wir es halt einfach voll mit Menschen und es war jetzt nicht so, dass es für mich einfach war, weil jetzt alle viel schneller waren und ich Zeit hatte, weil ich eh viel zu schlecht war. Nee, so schlecht war ich dann offensichtlich doch gar nicht, aber ich hatte halt Arme, Beine, alles Mögliche im Gesicht. Dann fand ich die Orientierung total schwierig. Da habe ich irgendwie so eine Mischung aus Brust und Kraulen. Dann dachte ich, oh cool, jetzt habe ich mal Platz, jetzt kann ich mal kraulen. Als ich dann auch feststellte, dass Brust irgendwie anstrengender ist, fand ich ein gutes Zeichen. Und dann bin ich erstmal voll gegen so eine riesen Grüße an Jan nochmal Sailfish-Boje geschwommen. Dachte ich, okay, cool. Hast du irgendeinen heißen Tipp für mich, jetzt auch gerade für den bald anstehenden nächsten Triathlon, wie man irgendwie, gerade das ist ja jetzt auch wirklich neu, ne? Im Wettkampf, Freiwasserschwimmen, wo platziert man sich irgendwie am besten?
Ja, und das kannst du ja auch nur schwerlich richtig machen. Da wird es immer irgendwas geben, was man. Also klar, wenn du dich jetzt ganz vorne mittig reinstellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie am schwierigsten ist, wahrscheinlich am größten.
Ja.
Aber ich meine, das sehen wir ja oft genug, wenn irgendwann, spätestens wenn die erste Boje kommt und eine 90-Grad-Kurve macht, dann macht es halt auch keinen Sinn, von weiß Gott wie weit draußen das Ding anzuschwimmen. Ne? Erstmal bist du dann x Meter mehr geschwommen, wo man sich schon die Frage stellen muss, ob das jetzt Sinn macht. Und von daher, also ich würde auf jeden Fall, und da hast du völlig recht, also das ist ein völlig unterschiedliches Schwimmen, ne? Das eine ist für gewöhnlich dann auch mit einem Neoprenanzug, das fühlt sich auch anders an. Genau, das ist eigentlich gut, ist aber für die Beweglichkeit in der Schulter vielleicht auch weniger gut. Ne? Also auch das ist zum Beispiel eine Sache, die, das sage ich immer wieder, es will auf jeden Fall vorher geübt sein, weil der Bewegungsradius ist halt gerade im Schulterbereich schon erstmal eingeschränkt. Ne? Also der ist nicht ganz so frei wie sonst, weil da ist ein Neoprenstoff um einen rum. Und je nachdem, wie eng der ist, macht es die Sache nicht leichter. Und deswegen würde ich das halt oft genug üben. Also wirklich halt auch im Neoprenanzug zu schwimmen. Ich sage das manchmal auch, sieht total dämlich aus und man kommt sich völlig zu Recht dumm vor, aber vielleicht auch einfach im Schwimmbad mal machen. Also wirklich mit dem Neoprenanzug ins Becken gehen. Bestenfalls in irgendeins, was nicht zu warm ist, weil sonst wird es irgendwann auch gefährlich, was so Körperkerntemperatur und Aufhitzung angeht.
Bald machen aber ja auch die ersten Freibäder draußen wieder auf, die auch vielleicht nicht beheizt sind.
Genau. Und dann, und wenn es auch nur, man kann es ja aufteilen, ne? Also bitte nicht erst einschwimmen und dann versuchen, den Neo anzuziehen, das klappt nicht. aber Neo an, einen Kilometer damit schwimmen und dann ausziehen und den Rest schwimmen und so weiter. Also ein erweitertes Aufschwimmen oder wie auch, Einschwimmen, Entschuldigung, oder was auch immer. Aber es auf jeden Fall machen und es beim Thema Orientierung genau das Gleiche. Ne? Also wenn ich das nicht irgendwann übe, so ein bisschen Wasserballtechnik zu schwimmen und mal nach vorne zu gucken, ja, dann wird es halt im Rennen durchaus richtig, richtig schwierig. Und ansonsten, also das sind, wie gesagt, die Sachen, das würde ich auf jeden Fall machen. Freiwasser natürlich immer, das muss ich, also muss man wirklich immer dazu sagen, immer Vorsicht, ne? Also nicht alleine ins Freiwasser gehen, irgendwo, wo niemand anders ist, wo kein Rettungsschwimmer am Rand ist und so weiter, weil der dümmste Wadenkrampf kann
jeden treffen, ne?
Richtig bitter ausgehen, genau, jeden
wie
treffen.
Ohne Boje.
Genau, Boje finde ich ist immer eine gute Sache, aber wie gesagt, auch so jemanden, der, wo man weiß, irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier die gelbe Badekappe auf, ich schwimme da, halt mich im Blick und mach dich für einen Notfall bereit, also so hart wie es klingt, aber ist halt lebenswichtig, ne? Also da immer bitte vorsichtig. Genau, und einfach machen, also rantasten, machen und dann auch im, ich meine, man kann auch mal zu dritt losschwimmen, zu viert losschwimmen, irgendwie, wenn man am Wochenende mal mit ein paar Leuten irgendwie im Freiwasser ist. Und zumindest mal ein Gefühl dafür bekommen, was jetzt hier gerade passiert, wenn um einen rum irgendwas los ist. Und ja, was dann im Rennen angeht, ich würde einfach mal so ein bisschen gucken, wo der Rest ist. Das hängt auch ganz von der Strecke ab. Ne? Du hast jetzt, wenn du, weiß ich nicht, in Hamburg ist ein ganz gutes Beispiel, ja, wobei vielleicht auch nicht, weil da kommt ja der Tunnel quasi direkt, wenn du von Binnenalster in Außenalster wechselst, da wird es auch immer eng. Das ist immer unangenehm. Ne? Aber wenn ich jetzt an Langener Waldsee denke als Beispiel, dann muss man da halt fairerweise auch sagen, da schwimmst du halt raus, in Anführungsstrichen, in dem kleinen Badesee und das sind dann, weiß nicht, 600 Meter bis zur ersten Boje vielleicht, roundabout. Und dann gibt es halt schon 90-Grad-Turn und dann geht es 100 Meter weiter, dann gibt es den nächsten 90-Grad-Turn. Also alles so Momente, wo es halt wirklich, wirklich eng werden kann. Und ich sag's auch immer so, im Zweifelsfall auch mal kurz ein bisschen Brustschwimmen, vielleicht auch auf der Stelle, einfach nur für die Orientierung und so weiter, ne? Oder mal eben zwei Atemzüge in Ruhe zu machen, um sich ein bisschen zu beruhigen. Aber ja, ansonsten auch einfach ausprobieren. Da sind halt so Strecken wie in Rot manchmal ein bisschen dankbarer, ne? Bis da der erste 90-Grad-Turn kommt. Ja, bis ja mal, was ist das, locker 1,2 Kilometer roundabout bist du ja unterwegs. Und dann zieht sich's halt wie Kaugummi, ne? Dann ist es auch irgendwie ein bisschen aufgereiht und dann wird das alles neben dir auch ein bisschen ruhiger. Und der Kanal vorher ist breit genug, als dass du sagen kannst, ich starte jetzt hier zumindest irgendwie halbwegs an der Seite des Feldes. Ob das jetzt dann die Seite des Kanals ist, das sei jetzt dahingestellt.
Genau. Du hattest mich ja vorhin gefragt, was so meine Größe, also gedanklich meine größte Herausforderung ist, wenn ich an so eine Langdistanz irgendwie denke. Was ist denn bei den, ja, weiß nicht, kann man sagen, bei den meisten oder was hörst du am häufigsten, dass Leute sagen, boah, das ist das größte Brett für mich?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich und ich glaube, da gibt es nicht, also wenn ich eins auswählen müsste, dann glaube ich schon, dass die Sorge vorm Schwimmen irgendwie so die größte ist, weil das so eine Kombination ist aus, man fühlt sich nicht souverän beim Kraulschwimmen, dann ist es die erste hektische Disziplin, dann ist es natürlich auch im Wasser sicherlich eine Sache, völlig zu Recht, wo man halt irgendwie ein bisschen unsicherer, nervöser ist als eh schon. Also wo man sich auch ein bisschen sorgenvoller vielleicht auch ist und ich finde das ganz normal. Also ich will auch sagen, dass das irgendwas ist, was dazugehört und wo es eine gute Lösung für braucht. Ich glaube, je besser man trainiert ist, desto einfacher fällt einem das auch, desto eher ist man da souverän vielleicht. Aber ich meine, hey, es ist ganz normal. Ich kenne genügend Profis, die irgendwie auch mal vielleicht Platzangst bekommen oder eine kleine Panikattacke kriegen und so weiter. Das hört man ja immer wieder halt, ne? Dass auch das vorkommen kann. Und ich glaube, das ist dann schon so der größte Punkt, aber, oder was heißt, ich halte das für einen der Hauptpunkte, wo man so die größte Herausforderung drin sehen kann. Aber ich meine, wenn man sich jetzt diese Herausforderung als solche anguckt, dann kann man das ja um Längen erweitern. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn jemand sagt, hey, ich habe Schiss davor, dass ich 18 Gels essen muss in 6 Stunden oder sowas in der Art. Ne? Oder ich habe Angst vorm Straßenverkehr oder ich habe Angst, keine Ahnung, vor der mentalen Herausforderung, die da herrscht und alles, was irgendwie erdenklich dazugehört. Und man kann gewisse Dinge vorbereiten, auf jeden Fall, aber ich glaube, zu dem Sport gehört auch hinzu, dass man das einfach hin und wieder ausprobiert. Und deswegen halte ich es auch für eine total kluge Sache, dass man sagt, und das ist mir auch ehrlich gesagt immer wichtig, wenn so Leute zu uns kommen, deswegen Kudos an Jean, hat er gut gemacht, auch mal zu sagen, fang erstmal irgendwie an, mach mal eine Sprintdistanz, also so wie du es gesagt hast, um einfach mal zu schauen, wie ist das jetzt hier, wenn ich, und jetzt die banalsten Dinge, die Startnummer irgendwo hin muss, wo kommt die jetzt nochmal hin, wann ist die auf dem Rücken, wann ist die vorne, wie ist das aufzusteigen und in Klickpedalen zu fahren, wenn du in einem Feld unterwegs bist und da wieder raus sollst am Ende, wie fühlt sich's Laufen an, wenn man losläuft und wie ziehe ich einen Neoprenanzug eigentlich aus und all solche Dinge. Und
ja klar, mache ich meine Schuhe am Fahrrad mit einem Gummiband fest oder nicht?
Genau.
Jean hat noch was viel Wichtigeres gesagt. Guck erstmal, ob es dir Spaß macht.
Ja, voll.
So, weil es kann ja auch sein, dass, also auch ein Nichts, weil es kann ja auch sein, dass du das machst und denkst voll. So, boah, es hat mir zum Glück sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Aber trotzdem, ja auch
absolut richtig.
Auch ein nicht unwichtiger Punkt.
Ja.
Sag mal, wenn ich jetzt so an meine Mitteldistanz denke, die bald ansteht, kannst du mir noch ein paar Tipps geben, was Verpflegung unterwegs anbelangt?
Schmecken muss es.
Mhm.
Ausprobiert sein muss es.
Mhm.
Und wenn man das gemacht hat, dann sind die beiden wichtigsten Punkte, glaube ich, schon, oder was heißt die beiden, aber dann sind schon mal zwei sehr wichtige Punkte erledigt. Dann würde ich mir deutlich mehr Gedanken machen über die Verpflegung vorher als unterwegs. Also mit gefüllten Speichern reinzugehen quasi.
Mhm.
Also ich verweise auf Folge, wir haben schon mal über Kohlenhydrate gesprochen, wann war es? Folge 5, 4, irgendwie sowas. Mhm. Genau, und dann währenddessen sich auch gar nicht so viel Stress zu machen. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass die Leute ein bisschen zu, und das ist hört sich jetzt doof an, aber es ist eine Triathlon-Krankheit, manchmal auch ein bisschen zu verbissen, irgendwas hinterher zu rennen, was jetzt für den Einzelnen gar nicht so nötig ist. Also wenn man da jetzt hingeht und sich vorher den Junkmiles Podcast zu den Kohlenhydraten angehört hat und jetzt irgendwie versucht, auf den Punkt genau, keine Ahnung, 120 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen in einem Verhältnis von und dies und das und jenes und dann aber so gänzlich vergisst, und ich hoffe, dass ich das oft genug damals in der Folge erwähnt habe, auch mal ein bisschen das Gehirn einzuschalten und irgendwie, wenn da gerade eh alles am Grummeln ist und sich gar nicht mal so gut anfühlt im Magen und so, einfach mal ein bisschen Wasser zu trinken und einfach mal zu warten, bis wieder so
in Ruhe.
Ja, genau, Ruhe einkehrt. Ich weiß jetzt nicht, ob Hunger zurückkommt und Hunger auf Gels wahrscheinlich so ziemlich am wenigsten, aber irgendwo so, wo man sagen kann, jetzt fange ich mal hier solide an zu essen. Und dann ist das bei einer Mitteldistanz, ob ich da jetzt dann 80 oder 100 Gramm reinbekomme, also dieses eine Gel, was das Fass vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Überlaufen bringt, ja einfach auch lassen dann und dann ist entspannt. Also ich würde da gar nicht so viel...
Kann ja auch gerade mit zu viel Gels...
Ja, voll.
Kann also, ja auch echt nach hinten losgehen.
Ich kenne genug Leute, die in früheren Tagen Ironmans sehr schnell gemacht haben auf Cola und hin und wieder mal einen Biss in eine Orange oder eine Banane oder wie auch immer. Und das ist jetzt nicht 40 Jahre her, sondern 10, 8, sowas um den Dreh. Und auch da sage ich immer wieder, gerade wenn es hinterher beim Laufen ist, also klar, durchrechnen macht alles Sinn und so, das verstehe ich. Aber hey, der Schluck Cola oder der Schluck ISO-Getränk oder, was auch immer man da gerade so bekommt, das würde ich nicht unterschätzen. Das ist super, super wichtig. Das ist geschmacklich auch mal was anderes. Ich würde sagen,
das ist auch für den Kopf manchmal gut, ne?
Ja. Total. Und vielleicht ist das sogar gerade noch kalt und nicht wie die warme Pampe, die ich dann irgendwann auf dem Rad gehabt habe, wenn es draußen warm war und so weiter. Und das kann halt richtig, richtig viel bewirken. Und das würde ich nicht unterschätzen. Also, ne, klar, jetzt neben all der faktischen Dinge, die man jetzt natürlich anführen kann, was so Glucose-Fructose-Mischung und so weiter angeht. Aber am Ende ist das eine Sache, ich glaube, das ist mir viel wichtiger in der Folge heute, auch mitzunehmen, man darf sich da gerne mit auseinandersetzen, keine blöden Fehler machen und zu viel Koffein zum Beispiel zuführen, das finde ich ganz wichtig. Also gerade jetzt so für Leute, genau, die sich da nicht mit auskennen, ne, dann greift man zum falschen Gel, dann sind in jedem Gel auf einmal 100 Milligramm Koffein, dann esse ich da 10 Stück von und dann habe ich ein Herzklabaster. Das braucht kein Mensch. Genau, aber das sind so eigentlich die einzigen Dinge. Und ansonsten Geschmack, Konsistenz, also so, dass man jetzt nicht mehr auf Vollkornriegel setzt oder so, sondern schon auf irgendwelche Liquid-Gels. So, wenn man das hat, dann ja, auch einfach mal drauf ankommen lassen im Zweifelsfall. Und hey, ich finde für jeden Einsteiger, wenn auch bei einer Mitteldistanz, ne, wenn das am Ende nicht so perfekt funktioniert hat und so weiter, ja, ist doch ein cooles Learning. Also die Erfahrung auch zulassen und machen. Weil wenn man die nicht gemacht hat, irgendwann kommt das Erfahrungslernen. Und lieber am Anfang und das alles mitnehmen und so weiter, als sich da zu viele, also sich so versuchen, einen Masterplan zurechtzulegen. Das Gleiche beim Pacing, sage ich das auch mal. Wenn Leute mich nach Pacing fragen, sage ich immer, ey, guck doch mal, hör mal in dich rein, was du im Training machst. Guck mal, wie sich das anfühlt, wenn du mal 100 Kilometer Rad gefahren bist und danach noch irgendwie ein Koppellauf ansteht. Schau mal, wie es dir da geht. Guck mal, welche Leistung du da gefahren bist, wie sich das angefühlt hat, wie gut du gegessen hast und so weiter. Nimm mal die Erfahrung mit ins Rennen und dann guck mal so ein bisschen, wie das klappt. Und dann, hey, nach oben hin, okay, gibt es den einen oder anderen Begrenzer, wo man jetzt sagen würde, fahr jetzt halt nicht gerade irgendwie im Bereich deiner FDP irgendwie los für die nächsten 30 Minuten, weil das geht nach hinten los. Aber bitte mach auch das nicht an Prozenten fest und denk jetzt, du musst hier einen starren Wert einhalten und so weiter. Die Leute vergessen auch, dass man mal ganz gezielt irgendwie auch ein bisschen intensiver unterwegs sein darf. Und die Leute vergessen, dass man auch mal schnell sein darf oder kann, wenn man auch weniger intensiv tritt. Also dass man halt einfach, keine Ahnung, auf einer Passage unterwegs ist, irgendwo in einer Gruppe, also natürlich mit Windschatten-Einhaltung und so, aber wo es einfach gerade mal läuft. Und dann brauche ich nicht irgendwelche Wattwerte, wie man so schön sagt, einhalten, weil wenn ich hier 36 km/h fahre und ich habe vorgehabt, irgendwie die 90 Kilometer in 3,5 Stunden rumzubringen, ja, läuft, bin ich doch super unterwegs.
Voll. Also zwei Sachen. Das eine, die so ein Koppellauf habe ich neulich gemacht nach 90 Kilometern Rad und dann war ich sehr überrascht, weil Laufen denke ich ja immer, weißt du, geht ja immer und das fühlte sich so komisch an. Ich hatte das Gefühl, meine Waden wollen irgendwie so nach außen weg und dann hatte ich das Gefühl, ich laufe super langsam, bin aber super schnell gelaufen. Aber das ging beim zweiten Mal auch schon besser. Und Thema Windschatten, das ist noch eine Sache, vor der ich total Respekt habe, ist, wie man ausreichend, also einfach, ich habe Respekt vor so vielen Leuten dann beim Rennen und wie man den wie man den Abstand, wie viele Meter sind es nochmal?
12,
naja, hält.
Ja, aber also soll Leute geben, die beim Ironman Hamburg letztes Jahr auch im Profifeld die No-Overtaking-Zone quasi missachtet haben. Aus Versehen natürlich, weil es gibt eine Stelle in Hamburg, wo du auf, keine Ahnung, 600 Metern, sage ich, nicht überholen darfst, weil die Strecke da halt gefährlich ist. Und das gilt für alle. Also da darf niemand überholen. Und da ist eine Sportlerin von mir, hat da eine andere Sportlerin überholt, weil das war genau die Situation. Vor ihr Athletin Race Ranger, also das sind diese Abstandsmesser, die du im Profibereich hast, und dann hat rot geleuchtet, war also klar, okay, dann musst du überholen. So ist die Ansage, ne? Dass wenn du da einmal reinkommst in diese Zone, wo es rot leuchtet, dass du dann überholen musst. Und dann hat sie das gemacht und dann hat es der Referee gesehen und dann war es ein Disqualified. So, und dann ist das Rennen halt einfach mal vorbei. Und das war halt also super ärgerlich, ne? Weil, und was ich, die Kernbotschaft soll sein, auch für eine Weltklasse-Athletin oder einen Weltklasse-Athleten kann es mal passieren, dass man dieses ganze Drumherum an Regelwerk und Co., dass man vielleicht mal einen Moment die Konzentration irgendwie nicht auf 100% hat und da vielleicht einen Fehler macht, der am Ende sogar, also in dem Fall ja wirklich harsche Auswirkungen hat. Ne? Es wäre möglicherweise ein Europameistertitel über die Ironman-Distanz gewesen und es war natürlich bitter. So, und das möchte man erstmal nicht, ne? Sandra, abschließend hätte ich noch zwei Fragen an dich. Erstens, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, 1 ist überhaupt nicht, 10 super duper. Wenn du jetzt in Richtung einer Langdistanz blickst, wann auch immer das Ziel ist, das ist ganz egal, ob jetzt 26, 27, wie sicher fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 10 quasi für die Vorbereitung auf die Langdistanz?
Was meinst du mit sicher fühlen?
Also wie souverän vorbereitet, wie sicher in der Vorbereitung, wie sicher auf dem Weg dahin?
Boah, noch gar nicht so.
Ich sag mal eine Zahl.
Ich fühle mich noch gar nicht auf dem Weg der Langdistanz, weil ich gerade erstmal die Mittel, also ich kann das gar nicht so gut beantworten.
Geh mal davon aus, dass quasi die die 1 hast du schon genommen, als du angefangen hast, kraulen zu lernen, ja, und so weiter. Also wir fangen mal wirklich bei 0 an. Mhm. Und 1, nehme ich dir jetzt mal vorweg, hast du die ersten Schritte schon gemacht. Du hast, mhm, kraulen gelernt, du bist mal über 100 Kilometer Rad gefahren, du kommst aus dem Marathonlauf. Also die 1,
ja,
ja, die hast du, weil du weißt schon, wie es ist, mal über 30 Kilometer, ja, zu laufen und, ja, so weiter. Auf einer Skala von 1 bis 10. Du darfst auch 2 sagen.
3.
3. Letzte Frage. Was bräuchte es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Zeitraum darfst du überlegen, um auf 4 zu kommen?
Ein bisschen stabileres. Also ich habe ja eingangs gesagt, ich, mhm, struggle in letzter Zeit immer mal wieder mit meinem Immunsystem. Mhm. Ich glaube, ein etwas verlässlicheres Immunsystem, das würde mich deutlich zuversichtlicher stimmen.
Super. Und was könnte so eine, jetzt habe ich doch noch eine Frage, was könnte so eine Maßnahme sein, um in die Richtung zu gehen?
Nach Mallorca zu ziehen vielleicht.
Finde ich gut. Und jetzt
eine realistisch, meinst du? Ach so.
Ja, das kommt ja jetzt auf deine Umstände an. Also,
ja.
Wäre es nicht der Erste, der das macht. Aber, aber vielleicht eine etwas realistischere. So ein bisschen kenne ich deine Umstände. Und ich kann sagen, ein Umzug nach Mallorca ist nicht.
Ist schwierig gerade, ja. Ja, ja. Ja, kann ich dir gerade nicht gut sagen. Also, mhm, es ist, glaube ich, wirklich, es steht und fällt. Also, es ist nicht der, es ist gar nicht der Wille. Ich hab richtig, richtig Bock und, mhm, bin bis unter den Scheitel motiviert. Mhm. Es ist eher wirklich die Frage der, also, und wir reden jetzt zwischen, oder was muss passieren, um dann von einer hoffentlich absolvierten Mitteldistanz zur Langdistanz zu kommen. Mhm. So. Und das ist eher wirklich die große Frage der Integrierbarkeit des Trainingspensums. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt, ich habe kürzlich gelernt, dass HIIT ein sehr probates Mittel zur effizienten Trainingsgestaltung ist.
Würde das aktuell mehr Balance in dein Leben bringen aus Training und Beruf,
einfach noch ein bisschen
und Familie
HIIT
und so? Einfach nochmal eine Keule oben drauf.
Ballereinheiten reinbringen. Mhm. Vielleicht.
Oder vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Hast du denn, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen was von mir mitbekommen, hast du einen Tipp für mich?
Würde vielleicht die andere Richtung helfen?
Weniger zu machen?
Ja, einfach mal ein bisschen Luft dran zu lassen und ein bisschen rauszunehmen?
Ja, könnte, das könnte auch passieren. Also es könnte auch sein, dass das, genau, weil, auch kein Geheimnis, aber auch in aller Offenheit, natürlich kann man sich ja auch sehr gut stressen mit so einem Ziel und mit ganz viel Training und mit einem Plan und man hetzt dann sehr oft auch hinterher und versucht immer alles einzuhalten und ja, manchmal stürzt dann das Gesamtkonstrukt zusammen und manchmal muss man Luft dran lassen.
Und das finde ich ist eine super, super wichtige Botschaft, weil ich kann zu 100% garantieren, dass ich noch nie eine Ironman-Vorbereitung gesehen habe, egal von wem, die linear quasi nach oben gelaufen ist. Die funktioniert immer in Wellen, mhm, wie das Leben auch. Also wirklich. Und das ist jetzt ganz egal, ob wir von dem rudimentärsten Einsteiger sprechen, den ich mal auf eine Langdistanz vorbereitet habe, bis hin zur Weltelite, wenn man so will. Und das ist noch nie geradeaus gegangen quasi. Das war immer mit Umwegen hier und da und überhaupt. Und das finde ich ist super, super wichtig, dass, mhm, das auch irgendwie klar wird, weil das geht jedem so.
Das ist sehr beruhigend. Vielen Dank.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Soll es für heute gewesen sein.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.